Der Stimmkontor Podcast. Spannende Gespräche über Stimme, Sprechen und was unsere Welt bewegt. Einmal im Monat lädt Michael Helbing zu einem Gespräch ins Stimmkontor ein. Mach es dir gemütlich.
Ein Hallo an euch da draußen. Herzlich willkommen zum Stimmkontor Podcast. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast und heute dabei bist und zuhörst und vielleicht sogar auf YouTube zuschaust. Ich freue mich riesig auf die heutige Folge. Ich habe eine ganz tolle Gästin eingeladen. Schön, dass du da bist und es möglich gemacht hast. Schönen guten Tag dir, liebe Eva-Marie Haupt.
Herzlichen Dank, lieber Michael Helbing. Ja, ich freue mich auch, dass ich hier bei dir mal mitspielen darf. Und ja, wir werden sehen, wie sich das entwickelt, mit denen wir haben keine Vorproben gemacht. Alles live und direkt.
Alles live direkt, das gefällt mir. Wunderbar. Ihr da draußen, unter unserem Podcast könnt ihr natürlich mitdiskutieren, um uns an unserer Meinung teilhaben zu lassen. Einfach drunter schreiben und wir freuen uns, darüber zu lesen und darüber zu hören. Legen wir los. Liebe Eva-Marie, ich habe dich kennengelernt vor einigen Jahren auf dem Hamburger Stimmsymposium. Ein Satz, den ich übrigens hier im Podcast ganz oft sage. Shoutout raus zu Jale Papila. Und da hast du einen hervorragenden Vortrag über Fröschels und die Kaufmoderation gehalten. Und ich habe viel von dir gelesen, viel von dir gehört und auch schon einiges von dir gelernt. Aber da draußen gibt es vielleicht Menschen, die bei dem Namen Eva-Marie Haupt sagen, den Namen kenne ich doch irgendwoher. Aber magst du den Schleier lüften? Wer ist eigentlich Eva-Marie Haupt?
Also der Ball fliegt zu mir. Ich soll mich selber vorstellen, heißt das. Auf gut, was soll man sagen? Gut Frankfurterdeutsch. Ich sitze also jetzt in Salzburg, hier in meinem Arbeitsraum und meinem Computer und freue mich, dass ich also mit Michael, den ich sehr schätzen gelernt habe, als ein wunderbarer Kollege auf diesem Spezialfeld der Stimmtherapie und Stimmpädagogik auch. Ja, wir wollen uns austauschen und mal schauen, was da so draus entsteht. Und freuen uns auch, wenn Sie oder ihr daran teilnehmt mit interessierten Fragen oder Rückfragen. Das ist immer, dann wird's lebendig, ja? Ja, wie bin ich dazu gekommen, dass ich jetzt hier sitze? Das ist eine sehr lange Geschichte, denn, und das sage ich gleich am Anfang, ich bin beinahe 100. Beinahe. Es fehlt noch 6 Jährchen. Ja, dann hätte ich es geschafft. Also, ja, bin ein bisschen, ja, überrascht darüber. Das hätte ich mir ja auch nie gedacht und bin natürlich in diesem Zusammenhang auch noch Zeitzeugin, wie man heute sagt, haben das als Kind, bin noch in der Weimarer Republik geboren und dann in der Nazizeit, aber außerhalb von Deutschland am Rande groß geworden und dann mit 14 Jahren war der Krieg zu Ende und ja, hatten wir erstmal ein Hungerjahr und dann, wie geht's weiter? Naja, also, wenn ich das alles erzählen würde, da bräuchten wir eine Woche und das würde noch nicht reichen. Daher mache ich es kurz. Schließlich, es war für mich so die Frage, ich sah ja all das Elend, was der Krieg angerichtet hatte und wir hatten ja selber, hatten die große Flucht von Bautzen, wir waren nach Bautzen ausquartiert, nach Leipzig zu meinen Großeltern, weil die Russen anrückten und wir hörten schon die Kanonenschüsse. Und sind über Dresden in der Bombennacht gefahren. Ja. Und kamen da wieder raus aus Dresden, sonst wären wir heute alle nicht mehr am Leben, weil wir bei meinen Verwandten da übernachten wollten am großen Garten. Und ich brauche dann darüber nicht reden, will auch darüber nicht reden. Aber dann waren wir in Leipzig und jedenfalls war dann irgendwann die Frage, ich habe dann viel auch in den Ferien auf dem Bauernhof geholfen, damit man ein bisschen was zu essen kriegte und so weiter. Auch für die Familie, bin die älteste von 5 Geschwistern, 5 wundervollen Geschwistern. Ich liebe alle, 3 leben wir noch, die anderen, 2 haben sich schon verabschiedet. Und ja, dann die große Frage, ja, wie geht das weiter? Und ich dachte halt, das ist so viel Elend auf der Welt, ich muss unbedingt Krankenschwester werden. Ich will zu Albert Schweitzer nach Afrika, das war mein Idol nach dem Krieg. Wir suchten ja neue Idole, ja, mussten ja suchen. Obwohl ich in der Christen, in der evangelischen, dann auch Studentengemeinde war und so. Aber wir brauchten wirklich Idole und da war, wollte ich dahin und wollte dann helfen und so weiter. Zum Glück hat das nicht funktioniert. Ich glaube nicht, dass ich so eine tolle Krankenschwester geworden wäre. Da ja, fehlt mir wahrscheinlich etwas Geduld dazu. Und ja, schließlich konnte ich eben doch an den Gesang, ich habe gesungen, seit ich im Chör gesungen, seit ich 9 Jahre alt war, mit meiner Mutter, die war Pianistin, haben wir jeden Abend gesungen, vor allen Dingen in den schweren Hungerjahren haben wir da am Abend immer gesungen am Klavier. Mit Freundinnen, mit meiner Mutter, mit meinen Geschwistern. Also das war sehr, sehr schön. Und mein Vater, der wurde natürlich eingezogen, wie alle Männer oder fast alle. Er war Zollkommissar, im Zoll tätig. Und, aber der las uns immer sehr gerne vor, wenn er da war. Also ich hatte da insofern eine sehr schöne Kindheit. Mit Hunger auf Bildung. Und den habe ich leider beibehalten. Ich kann durch keine Buchhandlung gehen, ohne die Arme voll zu haben und mindestens 3 Bücher mitzuschleppen. Also die meide ich jetzt ja, weil ich habe schon ein Buch. Und deswegen muss ich da sehr vorsichtig sein. Aber das danke ich meinen Eltern sehr. Und ja, jedenfalls, dann gab es doch mit dem Gesangsstudium nach 2-maligen Anlauf. 2-mal hatte ich bestanden und dann wollte ich anfangen zu studieren, das erst im Herbst. Dann hieß es, nein, Sie haben keine gesellschaftlichen Aktivitäten vorzuweisen, Sie können nicht beginnen. Bumm. Dann ging ich abends in meinen Kirchenchor an der Nikolaikirche, jammernd. Und dann sagten meine Freundinnen, dann komm doch zu uns an die Wirtschaftsleiterinnenschule. Okay, habe ich das gemacht. Habe ich Wirtschaftsleiterin gelernt und habe einen Chor gegründet an der Schule und da haben wir viele Konzerte gesungen. Ich war auch im Mozartchor Leipzig selber tätig. Das waren Thomaner und Musikstudenten. Ein Spitzenchor war das damals. Und da kriegte ich auch wieder meine Impulse, meine Noten her. Und dann habe ich mir immer so, wie das sich damals gehörte, in der DDR Zettelchen geben lassen vom Gewerkschaftsbund oder vom Sowjetische Freundschaftsbund, dass wir gesungen haben, schön gesungen haben. Und dann habe ich die gestapelt und dann habe ich mal ein Friedenslied vertont. Es kam in der Zeitung, auch gestapelt. Und dann beim 2. Vorsingen, dann hat es funktioniert. Aber es war damals schwierig. Also man musste dann nach einem Semester zu einer neu eingestellten Professorin wechseln und die war wohl aufgrund ihres Parteibuchs, ich will da nicht sagen. Also es war eine Katastrophe. Ich kam aus jeder Gesangsstunde stockheiser in die Sprecherziehungsstunde und die sagte, wo kommen Sie denn her? Ja, aus der Gesangsstunde. Vorher war ich noch nicht heiser. Ja, also das war dann auch nicht so das Gelbe vom Ei. Also jedenfalls starb mein Vater dann plötzlich an Herzinfarkt und meine Familie war wegen dem jüngsten Kind, was nach dem Krieg geboren war, schon früher nach dem Westen gemacht, wo es noch relativ einfach war. Und für mich gab es gar keine Frage. Ich bin selbstverständlich dann dahin, weg von Leipzig und habe dann in Trossingen fertig studiert, in Württemberg, wo ja, Hohner hat es damals sehr gesponsert und das war damals sehr, sehr gute Ausbildung auch. Und dann habe ich da mein Examen gehabt. Gut. Lange dann meinen Freund aus Leipzig, Kirchenmusiker, geheiratet, der dann auch rübermachte. Und ja, und wir haben dann in Ulm sehr, sehr intensiv gewirkt. Er hat einen großen Jugendchor aufgebaut mit über 100 jungen Menschen. Ja, großartig. Und naja, das kann ich nicht alles erzählen. Aber jedenfalls, ich war dann in Venedig auf den Vacanze Musicale und lernte eine Italienerin kennen, konnte eine Organistin, da begann ein großer Austausch, der ein ganzes Leben lang gehalten hat. Also herrliche, herrliche intensive Jahre. 3 Kinder, 3 Töchter, die auch alle 3 Musikerinnen geworden sind. Und jetzt habe ich natürlich auch schon eine Urenkeltochter, die ist schon 8 Jahre alt. So, das war ein kurzer Überblick. Ja, was war das bewegende Motiv? Ja, das war die Musik, weil die Musik ist eine Sprache, die alle Menschen verstehen. Ja, das war mir so wichtig, sich mitteilen zu können auf einer Ebene, die eben nicht nur über rationalen Verstand ging. Ich meine, ein bisschen Englisch habe ich gesprochen, ein bisschen Russisch, von französischen Ahnung gehabt, von Latein auch. Wir wurden ja immer in der Schule durcheinander gewirbelt und wieder was anderes und Neues. Also das war ziemlich chaotisch. Aber Musik, ja, da höre ich einen Song und bin fasziniert oder ein Klavierstück. Und ja, meine Mutter war Pianistin, ich war verwöhnt. Ja, sie hat doch alles vom Blatt begleitet. Ich wusste gar nicht, wie verwöhnt ich war damals. Und das wirkte eben so stark nach, dass es auf diesem Weg erstmal weiterging und wir eben auch, ich habe damals das ganze Management gemacht für die großen Chorreisen nach Frankreich, nach Tschechien, nach Italien. Wir haben die großen Bachwerke in Italien, Matthäus Passion, Johannes Passion aufgeführt und teilweise habe ich Solo gesungen, teilweise habe ich natürlich Chorstimmbildung gemacht und das ganze Management. Und es hat mir große Freude gemacht und es waren herrliche Jahre. Gut, das Leben spielt manchmal anders. Ich kriegte Stimmknötchen und das hat mich dann sehr gewundert, dass ich bei den vielen Gesanglehrern, ich würde mal sagen, ein Drittel war ganz hervorragend, knie ich noch heute, zieh den Hut. Ein Drittel war mäßig, ein Drittel war katastrophal schlecht. Heute würde ich sagen, Körperverletzung, ja. Wenn man wirklich, ja, das war wirklich eine Schädigung des Instruments, ja. Ja, und da denke ich auch, es ist höchste Zeit, dass die Gesangspädagogen endlich ein Berufsbild haben, was einen staatlichen Abschluss voraussetzt oder Genehmigung. Ist er jetzt schon so weit? Ich meine, der Bund Deutscher Gesangspädagogen, auch der Österreicher EFTA, der Schweizer, die sind jetzt dran, dass das wirklich so wird. Und das ist auch notwendig, dass nicht jeder Hansi, der mal 3 Gesangsstunden genommen hat, dann ein Schild an seine Türe macht. Ja? Also da bin ich auch sehr dahinter, dass das auf feste Beine gestellt wird. Denn ich kenne so viele ähnliche Geschichten wie ich, ja. Jung und begeistert gestartet und dann so mitten, wenn man auf den Höhepunkt kommt, überfordert und die ganze Sache geht erstmal den Bach runter. Und dann saß ich mit meiner Knötchenoperation und lernte die erste Logopädin kennen in Tübingen. Da gab es noch ganz wenig. Ich war in Ulm. Aber mein Bruder war Professor in Tübingen für Erdkunde, Geografie und Philosophie, glaube ich. Und der hatte Probleme und der hatte da diese Logopädin kennengelernt, die eine Schlafhaus-Andersen-Lehrerin war, ein Fräulein Weinland. Und ich fuhr und gab mir den Tipp. Und ich fuhr dahin von Ulm aus, hatte gerade meinen Führerschein gemacht, da konnte ich das gleich ein bisschen trainieren. Und ich ging da rein, so, und kam aufgestellt so wieder raus. Das will ich jetzt noch lernen. So, und jetzt kommen meine beiden Interessen, Medizin und Musik, zusammen. Und so ging das dann weiter. Ich habe es eben dann per viele, viele Sommerkurse und Einzelstunden bei Schlafhaus-Andersen lehren, denn ich hatte ja schon 3 Kinder. Und ich wollte nicht meine Kinder irgendwie in Internat geben oder so. Nee, die wollte ich schon selber mit großziehen dürfen. Und so ging das. Ja, und dann fing mein zweites Leben an und das ist ja jetzt noch nicht zu Ende. Ich darf ja immer noch unterrichten und habe ja auch meine Münchner Praxis noch. Die habe ich jetzt schon 40 Jahre, habe es als Gemeinschaftspraxis jetzt und fahre da dann immer nach München oder gebe zwischenrein auch Zoom-Video-Stunden und natürlich auch hier in Salzburg vom Mozarteum-Sänger oder eben auch andere, also immer die schwierigen Fälle, die landen dann so ein bisschen immer noch bei mir. Arbeite hier auch mit einer Kollegin zusammen. Bei einer Kollegin so. Also das ist mal ein kurzer Querschlag. Aber jetzt bist du erstmal dran. Ich hoffe, vielleicht sollte ich noch sagen, 2018 mündete das Ganze in die Gründung des Internationalen Verbandes für integrative Stimmtherapie und Stimmpädagogik nach Eva-Marie Haupt, ISTP, kurz gesagt. Und da haben wir jetzt auch schon eben 7 Jahre in der Arbeit. Und so langsam kann ich meinen Nachfolgerinnen auch die Arbeit überlassen und habe schon wieder neue Ideen im Kopf, und die, wo ich gerade am Realisieren bin. Ja.
Es ist eine wahre Freude, dir zuzuhören, liebe Eva-Marie. Ich sitze hier und schweige und genieße. Vielen Dank für diesen tiefen, auch persönlichen Einblick in dein Leben. Was mich sehr fasziniert gerade, nicht nur einfach dein sehr bemerkenswertiger Lebensweg, was mich sehr fasziniert, ist so, wir haben hier viele Menschen im Podcast, die so erzählen, wie es anderen SängerInnen da draußen geht und dass da eine Stimmkrise kommt und was machen die. Und was ich hier so faszinierend finde, dass du von dieser Krise erzählst, die du erlebt hast oder erlebt haben musstest, ja. Und dann hast du daraus ein zweites Leben entwickelt, die Liebe zur Musik und zur Medizin zusammengeführt und bist dann in den therapeutischen Weg gegangen. Ich finde das unfassbar inspirierend, wie du davon berichtest. Was war das denn, was diese Fräulein Weinland bei dir ausgelöst hat? Was war denn so für dich so der Moment, vielleicht dort in der eigenen Therapie, in den Sommerkursen, wo du gesagt hast, daran möchte ich festhalten, das fasziniert mich, das bewegt mich?
Es war wirklich die erste Stunde bei Fräulein Weinland, ja. Ich hatte ja, also ich meine, die Operation war sehr gut gemacht. Ja, das war ein Arzt, der aus Dresden dann da schon lange, also auch in der Nachkriegszeit nach Neu-Ulm gekommen war. Und trotzdem, natürlich hast du ja erstmal, du traust deinem Instrument ja noch gar nicht wieder was zu. Ja? Du bist ja vorsichtig und was geht oder was geht nicht. Jedenfalls bin ich ziemlich bald ja, da nach Tübingen gefahren und wirklich sehr deprimiert reingegangen. Ich dachte, oh je, ja. Und sie hatte so eine völlig stille, ruhige, sachliche Art, hörte mich an, machte dann, irgendwie haben wir zwei, drei solche, die berühmten Atemübungen gemacht, ja. Ja, und ja, die dreiteiligen, dreiphasigen Atemübungen, die mir sicher sehr gut getan haben gleich, denn in der Richtung hatte ich eigentlich da bis dahin, nein, noch gar nichts. Nee, da gab, das war ja, wann war denn das? Nachrechnen, ich glaube, da muss ich nachschauen, ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, in frühen 70er Jahren oder sowas. Ja, da kamen die ganzen Sachen erst langsam auf, also da war noch gar nichts in der Richtung. Ja. Meinem Bruder hat mir nur gesagt, er sollte seine Stimme nicht so tief drücken. Er hatte gedacht, er müsste das machen, um kompetent auszustrahlen, sondern ganz normal reden. Und damit war die Therapie schon vorbei. Und zwar in Ordnung. Er hat noch lange, war Afrika-Forscher, da lange mit seiner Stimme alles gemacht. Ja, aber bei mir war es auch wirklich nur die erste Stunde. Ich war dann noch zwei, dreimal da, sicher, um das abzusichern. Aber das war der springende Punkt, dass ich dachte, wenn es das gibt, ja, dass man hier wirklich Medizin und Gesang vereinen kann, ja, dann ist das der richtige Weg für mich. Nee, das habe ich noch nicht mal damals gedacht. Nein, ich war nur aufgebaut, dass ich wieder, so weit war es noch gar nicht, an selber denken. Erstmal hat es ziemlich aufgebaut, ja. Und ich ging wirklich zuversichtlich aus dieser Stunde. Den Schluss hat Maspo-Massage gemacht, hat sie mir so Maspo gemacht und dabei hat sie sich ihre Notizen gemacht. Sehr, sehr feine, feine alte Dame, sehr sachlich, sehr korrekt, sehr freundlich. So, und erst in diesem zwei, dreimal Dasein und überhaupt in dem ganzen. Ja, und da hatte meine Mutter mir mal noch von der Schlafhaus-Andersen-Schule irgendwas mal geschickt. Und dann lernte ich auch noch jemand kennen, eine, wie hat sie, glaube ich, Rosemarie geheißen, die da dort war. Und dann habe ich meinen ersten Ferienkurs dort gebucht. Und von da an war das klar, da bleibe ich dabei. Egal wie, ja. Ich habe viele Kurse gemacht und habe viele einzelne besucht. Die Holde Fritsch, die war ja nicht so weit weg von Ulm. Und dann war das noch in Freiburg, glaube ich, eine Arztfrau, die auch Schlafhausamtslehrerin war, ja. Und dann noch eine dritte, die da in der Gegend war. Also ich habe viel unternommen und das war auch kein Problem für mich. Und in der gleichen Zeit etwa, dann kam ja auch die, eigentlich schon, ich muss schon sagen, ich war ein klassischer Verlauf, ja. Jung, begabt, hochstrebend, viel gemacht. Ja, dann kam dieser Bruch mit den Knötchen im Zusammenhang mit einer Scheidung, ja, wie wir das sehr oft und oft haben, dann die Lebenskrise, Jahre, Mitte 40, nicht? Und war eigentlich eine Krisenvertonung, würde ich mal sagen, bei mir. Und dann aber dieses Umschalten, halt, da kann man doch was draus machen. Und man war es völlig klar, den Weg will ich gehen. Und da bin ich auch so vielen hilfreichen Menschen dabei begegnet, dass ich dann das wirklich ausbauen durfte, bis zu diesem Verband, der über 100 Mitglieder hat und sehr, sehr aktiv ist. Sie sind gerade in Montebello mit dem Osterseminar. Das erste Mal, dass ich gar nicht dabei bin, sondern meine Kollegin das jetzt alleine macht.
Wenn ich so deine ganzen Schriften studiere und auch das, was du mir in unseren Gesprächen immer sagst, ist ja eine Aussage immer, Stimme ist Balance.
Ja.
Der Satz zieht sich ja wie so ein roter Faden durch deine Arbeit. Was bedeutet für dich eigentlich Balance konkret, wenn du mit Menschen arbeitest, mit deren Stimmen vielleicht, die aus dem Gleichgewicht geraten sind?
Ganz genau, sie sind aus dem Gleichgewicht geraten, ganz genau. Und wenn ich dann mal so in Kursen gefragt habe, auch bei Logopädenkurse oder eben auch gemischte Kurse, ich mische ja gerne eben Gesangspädagogen und Logopäden und manchmal auch sogar, auch in Italien, da habe ich jetzt 46 Mal die Seminare gemacht, habe ich manchmal Stimmpatienten animiert, mitzukommen, weil ich immer finde, der Blick von außen, Fragen von außen, die sind für uns sehr, sehr wichtig, damit wir eben nicht im eigenen Saft braten und über den Tellerrand ausschauen können. Waren auch immer solche interessante Menschen mit dabei, die manchmal Fragen gestellt haben, die uns wieder, zu neuen Erkenntnissen verholfen haben. Aber jetzt habe ich im Moment den Faden verloren.
Stimme ist Balance.
Genau. Und da habe ich eben oft in den Kursen die Frage gestellt, Stimme ist Balance, wieso? Ja, wenn Sie das jetzt jemandem sagen, der kann mir zurückfragen, wie kommen Sie denn da drauf? Ja, was soll denn da in Balance sein? Ja, und dann frage ich, was glauben Sie denn, was in Balance sein könnte? Was glaubst du, Michael, was da als Antworten kam?
Was ich denken kann, einmal natürlich ist das, was ich mir wünsche, was meine Vorstellungen sind, auch das, was ich lebe, ist das, was ich erlebe um mich herum, passt das zu mir selbst? Tue ich vielleicht an einer Stelle zu viel und an der anderen Stelle zu wenig? Ich finde das Wort authentisch immer schwierig. Bin ich glaubwürdig mit dem, was ich tue, oder bin ich eigentlich gar nicht, stehe ich da gar nicht dahinter? Das sind die ersten Gedanken, die mir kommen.
Ich denke, das sind sogar die wichtigsten. Bin ich denn selbst in Balance? Ja. Das ist eigentlich erstmal, spricht für dich als Therapeut, das erstmal diese Rückfrage an sich selbst zu stellen, das ist natürlich schon eine sehr, wie soll ich sagen, eine sehr hochrangige Antwort. Nicht meistens kam, der Atemdruck und die Stimmlippen muss im stimmt, ganz genau, aber das ist noch nicht was muss denn als allererstes in Balance sein? Und das ist interessant, dass das meistens gar nicht so einfach kam. Ich musste zwei, dreimal nachfragen. Ja, die Stimmlippen selber müssen natürlich erstmal in Balance. Ach so, können die eventuell auch nicht in Balance sein? Ja, die können auch eventuell nicht in Balance sein. Und da habe ich war ja auf vielen von Theaterkongressen auch, weil mich das einfach interessiert hat. Und ich habe ja auch diese internationale Geschichte sehr gemacht, war ja viel da unterwegs. Und da habe ich viele Filme gesehen, wo ganz, ganz wenig beginnt das mit ganz kleinen Unregelmäßigkeiten. Und da kannst du therapieren, was du willst, und kannst machen, unterrichten, was du willst. Und dann gucke ich eben als erstes mal hier auf die Schultern. Sind die Schultern in Balance? Sind sie in Balance? Wie ist das mit der Kniestellung? Sind die Stimmlippen in Balance? Und das bringt dann die Frage nach sich, ist denn das ganze Instrument in Balance? Rechts, links, oben, unten, innen, innen, außen. Da kommen natürlich die Stimme und Stimmung und so weiter. Oder eben auch zur Balance mit den Menschen, mit denen ich dann zu tun habe. Ist denn hier dieses Verhältnis Therapeut und Patientin, wobei ich immer Stimmpatientin sage, weil das ist ein bisschen andere Situation. Es geht ihm ja meistens sonst nichts. Jedenfalls im besten Falle. Und ja, ist das in Balance oder ist es auch für Künstler meine Situation auf der Bühne und meine Hörerschaft oder jetzt auch diese Hörerschaft, von der ich keine Ahnung habe, wer das ist und wie viele das sind. Ich begrüße Sie aber sehr herzlich, dass Sie interessiert sind an diesem Podcast heute an einem ja, verregneten Osterwochentag. Danke, dass Sie da sind. Aber es, da ergibt sich dann das andere, ja, und es sind unendlich viele Antwortmöglichkeiten. Und so habe ich ja meine Stimmmethode wirklich genannt. Stimme ist Balance oder ist ein Balance-Phänomen.
Ja. Ja. Du integrierst ja auch in dem Ansatz verschiedene Ansätze, ne? Also Körpertherapien, psychodynamische Ebenen. Wenn ich dir jetzt so zuhöre, was würdest du sagen, ist aus deiner Sicht das größte Missverständnis über Stimme oder Stimmtherapie?
Oh, das größte Missverständnis. Darf ich dich erstmal rückfragen, was du da für Erfahrungen gemacht hast?
Was ich für Erfahrungen gemacht habe? Ich glaube, es gibt so zwei Lager, die sich manchmal nicht treffen. Es gibt einmal das funktionelle Lager. Dass die Zunge einstellt, den Kiefer, die Lippen, den Kehlkopf, die Funktion, dass wir das Lager haben, was ganz funktionell arbeitet, wie Estill beispielsweise, ne? Oder die funktionelle Stimmtherapie. Und auf der anderen Seite haben wir die, die nur Gespräche führen, also die Ebenen besprechen, was dahinter steht, was für eine Motivation habe ich zu sprechen, wie gehe ich mit dem Thema um, wie gehe ich mit mir selbst um. Und ich finde manchmal, dass wir so einen Balanceakt brauchen, dass beides zusammenkommt, dass wir beide Qualitäten benötigen, aber nicht nur eine davon. Eine Kritik, die ich ja immer an Staffhorst-Andersen-LehrerInnen hatte, nicht alle, war immer, dass sie immer nur die Atmung ins Zentrum gestellt haben, obwohl Staffhorst und Andersen das gar nicht gemacht haben. Die Atmung war nur ein großer Teil davon. Ja. Und genauso erlebe ich das manchmal, dass die einen nur die Stimme oder die Stimmtherapie als etwas Funktionelles betrachten und die anderen die Stimmtherapie nur dynamisch betrachten, also was die Emotionen betrifft. Und ich finde, wir müssen beides zusammenführen.
Ja, du hast vollkommen recht. Also so sehe ich das auch. Ich spreche immer von der Stimme wie von einem Haus. Ja? Die einen bauen den Keller aus, die anderen bauen die Balkonfesten aus, die dritten machen Licht in diesem Haus da an, die vierten machen das Interieur oder wie auch immer, ja. Aber das Ganze ist ein großes Haus und alle Teile gehören hier eigentlich zusammen. Und das ist natürlich ein ungeheurer Anspruch, ja, an die Stimmtherapie, an die, wie ich das, also ich gehe ja von Froschwitz aus, das hast du ja schon vorhin erwähnt, auf Froschwitz gründe ich mich eigentlich, weil meine beste Gesangsprofessorin, die ich hatte, Professor Elsa Württemberger aus Wien, die 105 Jahre alt wurde, also so alt, so weit will ich es nicht treiben, aber sie war großartig. Die war die direkte Schülerin von Fröschlis. Ja? Die war direkte, sie kam als junge Sängerin, ihr Verlobter war im Krieg geblieben. Die Stimme versagte ihr allmählich, kam sie zu ihm in seine Sprechstunde und er sagte, und das habe ich wirklich im O-Ton von ihr dann übernommen. Er sagte zu ihr, wissen Sie was, bleiben Sie ein bisschen bei mir und helfen Sie mir bei meinen Sängern. Gute Sänger haben wir genug, aber gute Lehrer brauchen wir. Und das hat sie dann ein Leben lang gemacht. Ja, ja. Aber das ist eben dieser holistische Ansatz, den Fröschlis schon hatte. Ja, er hatte die Alfred Adler Gesellschaft in USA dann gegründet, nachdem er weg musste aus Österreich. Ja. Das ist eine ganz lange und tolle Geschichte, wieso das so gelaufen ist, das möchte ich jetzt nicht weiter ausführen. Aber ich möchte gerne noch Fröschlis-Vorträge halten, weil der hat so wahnsinnig viel in Gang gesetzt. Ja. Und ja, also jedenfalls dieser holistische Ansatz, wie ich das eben für mich, für meine Methode auch beanspruche, der ist anspruchsvoll, ja, ohne Frage, denn wir versuchen wirklich alle Aspekte zu sehen, zu erkennen und individuell anzuwenden, ja. Man kann es aber auch mit einem einzigen Wort sagen, wie Johansen, Professor Johansen, der mich damals in Ulm sehr gefördert hat, sehr gefordert und gefördert, kann man sagen, wer heilt, hat recht. Ja? Jede Methode entscheidet sich darin, ob hier wirklich was passiert. Ja? Und wenn dann nicht wirklich was passiert, gehst du von alleine wieder ein. Also, ja, von daher bin ich bin nicht gegen irgendeine Methode, weil ich mir sage, lasst uns ausprobieren, ja. Wenn da Erfolg dabei sein kann, ja gut, dann gucken wir doch mal, ja, was wird da eigentlich gemacht und vielleicht können wir da was einbauen oder wie auch immer. Mhm. Also ich halte einen Methodenstreit für einen Schmarrn. Ja, jeder, das ist die alte Geschichte, wenn sechs Blinde einen Elefanten beschreiben sollen, ja.
Ja. Ja. Da hast du vollkommen recht. Jetzt ist es so, dein Institut heißt ja auch, oder deine Gesellschaft, Integrative Stimmtherapie und Stimmpädagogik. Ja. Und ich merke ja schon, dir ist das ein großes Anliegen, dass wir alle voneinander lernen, nicht gegeneinander arbeiten. Ja. Was glaubst du denn, ist der große Vorteil, wenn TherapeutInnen, also StimmtherapeutInnen und GesangspädagogInnen voneinander lernen? Das ist ja auch das, was Fröschels da ja so schön gesagt hat, was du ja letztendlich in deiner Person verkörperst, Sängerin, Gesangspädagogin und Therapeutin. Was ist der große Vorteil, wenn diese beiden Berufsbereiche zusammenkommen?
Ja, also da muss ich das vielleicht doch erzählen, dass als ich mich in Ulm wurde ja die Universität gegründet, so in 50er, 60er Jahren, gerade als wir da so hinkamen. Und auch die Logopädie-Abteilung. Und da habe ich mich ja an Professor Johansen gewandt mit einem Brief. Und da habe ich drin geschrieben, eine Logopädin, die nicht singen kann, ist für mich wie ein Bademeister, der nicht schwimmen kann. Ja. Und das muss offenbar Johansen beeindruckt haben. Jedenfalls hat er mich daraufhin zum langen Gespräch eingeladen und sofort danach gesagt, und morgen fangen Sie bei uns an. Ja. Ja, also als Stimmbildnerin erstmal, ja. Mhm. Gut, aber ja, was ist der große Vorteil? Ich meine, du weißt ja auch, in Bern gibt es ja jetzt diese Ausbildung schon postgraduate, also für fertige Leute, für Logopäden und für Gesangspädagogen als Modulfortbildung ein Jahr lang, glaube ich. Aus dem Grund, und ich habe damit ein bisschen mitgearbeitet bei der Aufstellung des Curriculums mit Professor Seifert, weil ich damals gerade bei ihm am Inselspital Kurse gegeben habe, also auch Stimmtherapiekurse. Und ja, und da das ist so wichtig, dass eben die Stimmtherapeuten, wenn wir mal da anfangen, eine Ahnung haben von den Anforderungen, denen Sänger und Sängerinnen heutzutage ausgesetzt sind. Das ist schon mit meiner Jugend nicht mehr zu vergleichen. Ja? Also wir waren lange nicht so gefordert, wie die heute gefordert sind. Also vor allen Dingen an der Oper, das ist wirklich knallhart und noch viel härter ist im Musical. Ja, wenn die ihre großen Touren machen und du wirklich 20 Tage lang hintereinander das Gleiche und manchmal zweimal am Tag machen musst, ja, mit ganz wenig Pausentagen, weil die sind zu teuer, die Pausentage. Also das muss man einfach mal wissen, da muss man wirklich den Unterschied wissen zwischen mit Mikro und ohne Mikro singen, ja. Ein riesen Unterschied, wem sage ich das, ja. Und und außerdem ist es eben auch bei Schaffers Andersen, ich meine, da hat genau die Singstimme und vor allem der künstlerische Aspekt so eine große Rolle schon immer gespielt und spielt es auch weiter, obwohl sie auf wissenschaftlicher Ebene eben auch durch dich jetzt mit sehr vielen nachgeholt haben und eingebaut haben, ja. Aber nicht den künstlerischen Aspekt nicht vernachlässigt. Und ich bitte, wer soll es denn sonst machen, wenn nicht die Logopäden, ja? Wo sich dann die Sängerinnen, und nun haben wir die Gegenseite, hinwenden können, wenn sie Probleme spüren, ja? Sicher, manche Gesangspädagogen sind entweder intuitiv wirklich begabt oder wissen eben auch schon, haben sehr viel Wissen. Und wir haben jetzt auch eine ganze Reihe Stimmtherapeutinnen, Logopädinnen, ja, die auch Gesang, Sänger, also Gesang studiert haben oder Gesang beruflich. Man muss ja nicht, beim Gesang kann man ja beruflich professionell singen, da muss man nicht. Manchmal sind die sogar besser als die Studierenden, weil die nicht so viele Probleme hatten, weil im Studium tauchen oft, ja, ist das mal für etwas schwieriger. Wenn man einen guten Gesangslehrer gefunden hat, mit dem man Erfolg hat, voran sich wohlfühlt, dann bleibt dabei, ja. Aber wenn ihr euch nicht wohlfühlt, dann wechselt, ja. Das ist ganz viel Wohlgefühl bringt Wohlklang, ja. Und Wohlklang bringt wiederum Wohlgefühl. Das ist auch so einer meiner Slogans, die sich herausgebildet haben. Ja, also das ist so das Anliegen, Stimme ist Balance in jeder Beziehung. Und ja, vielleicht hast du
absolut.
Das
eine Frage. Absolut. Jetzt gibt es eine Frage, die ich noch habe. Ne? Wir sind ja schon echt lange gerade dabei und ich könnte noch dir stundenlang zuhören, Eva Marie.
Ja, das schon mit der Zeit passt.
Ich sag's dir, ne? Und es ist schon so viel schön, so viel Tolles gesagt worden. Es gibt aber einen Teil deiner Geschichte, die du noch gar nicht offenbart hast. Du bist ja auch mal in Japan viel gewesen, in China viel gewesen und Qigong, Zen, Klang, das sind ja Impulse, die dich ja sehr bewegt haben. Magst du darüber noch mal was sagen? Weil das passt ja auch sehr in dieses Erleben, diese Entwicklung rein, diesen holistischen Ansatz.
Ja, natürlich, du hast recht. Das gehört noch gesagt. Ja, das ist natürlich auf dem Wege dann, ich meine, Lebenskrise, Scheidung, mit drei Kindern erstmal alleine dastehen. Ich meine, wir sind heute die besten Freunde, ja. Mit meinem Ex-Mann, hat er wieder geheiratet, eben eine junge Sopranistin, wie das eben oft. Es waren die Jahre, die Scheidungen waren eigentlich das üblich, ja, in 60er, 70er Jahren. Also vor allem die Musiker, alle das so kann ich aufzählen, ja, hintereinander weg. Das war halt so. Und aber die Lebenskrise war heftig und ich stand erstmal da mit ohne was und so weiter. Ja, wie war das? Ja, ich begann dann mit Kursen an der Volkshochschule, ich erinnere mich. Nachdem ich dann mehrfach bei Schaffhaus Andersen gewesen war, habe ich in der Volkshochschule Ulm angerufen. Die hatte damals einen hervorragenden Ruf. Warum? Weil die Schwester von den Sophie und Hans Scholl, die Inge Scholl und ihr Mann, Otto Eicher, die hatten damals gerade die Ulmer Hochschule für die Nachfolge vom Bauhaus eigentlich begründet. Und jetzt blühte alles gerade da auch. Das Ulmer Museum war hochmodern gerade aufgestellt. Also da blühten gerade wirklich die neuen Impulse ganz stark. Und da hatte ich dann den Mut, an der Volkshochschule anzurufen und zu sagen, ich würde gerne mal einen Kurs für Atmung und Stimme bei Ihnen anbieten. Und die war auch sehr offen und sagte, selbstverständlich, gern kommen Sie mal vorbei. Und da habe ich Volkshochschulkurse angeboten und die waren super, haben mir so Spaß gemacht. Mit einem Kurs die Woche habe ich angefangen, mit vier Kursen die Woche habe ich aufgehört. Dann auch für Gesang, für Sologesang, die ersten Kurse für Sologesang angeboten. Mit einer Japanerin dann zusammen, der habe ich dann auch übergeben. Und ja, und dadurch lernte ich natürlich auch viele andere Menschen kennen. Und dadurch sagte, natürlich, man hat sich ausgetauscht. Man saß beieinander nach den Kursstunden. Das war auch ein sehr schöner Bau, die Volkshochschule. Ich habe sehr viel gelernt damals, auch als Referentin. Gab es extra Wochenenden nur für die Referenten, um uns zu bilden im Erwachsenenbildungsbereich, ja. Und und dadurch lernte ich jemanden kennen. Jetzt sagte mal zu mir, ja, beginnst du nicht mal mit Sitzen? Ja, und so kam das dann. Ich war aber sowieso schon auch im Deutsch-Indischen Verein, ich weiß gar nicht mehr warum. Ja, da kommt ein Schritt zum anderen. Wenn man den ersten Schritt tut, dann geht das von alleine weiter. Und dann war ich eben mehrfach in Japan, weiß gar nicht wie oft, 7 Mal. Und 2 Mal in China oder 3 Mal dann anschließend. In Japan habe ich Zen studiert, ja. Zen-Meditation mit Pater LaSalle. Eine unglaublich großartige Erscheinung. Kann man wirklich nur den Hut ziehen, der mir selber erzählt hat, dass er den Atombombenabwurf erlebt hat in Hiroshima. Mhm. Ja, weil ich mit ihm zusammen da ich in Shinkansen dahin gefahren bin zum 40. Jubiläum. Du merkst, also wenn man bei mir das Fass anzapft, das hört nicht auf zu schließen. Aber ja, dann habe ich das gemacht. Natürlich gibt es auch hier in Dietfurt, habe ich ja dann auch sehr viele Kurse gemacht. Und ich danke meinen Kindern, muss ich ehrlich sagen, ja, die waren ja alle in der Ausbildung und die Jüngste war ja noch ziemlich, ziemlich klein, auch bei der Scheidung erst, glaube ich, 6 oder 7 Jahre. Ja, die haben schon ihren Beitrag geleistet dafür, dass ich so heute da sein darf, wie ich heute da sein kann. Mhm. Mhm. Ja, und haben auch schon dadurch, ich meine, ich habe immer versucht, das auszugleichen, dass sie eben auch beim Vater dann sein konnten oder so. Aber sie haben schon, muss ich ihnen sehr danken, ja, dass sie das alles mitgemacht haben. Ja, ja, und das habe ich natürlich, mache ich heute noch natürlich hier auch. Hier in Salzburg habe ich auch eine sehr schöne Gruppe gefunden, ja, die regelmäßig da eben zusammenkommt. Und wie gesagt, Zen-Meditation ist keine Religion und keine, nicht, also eher eine Philosophie auf philosophischer Grundlage, auf eine taoistische Grundlage. Mhm. Und dann habe ich natürlich eben das Qigong in diesem Zusammenhang auch dann kennengelernt und eben auch vertieft. Ich merkte einfach, das liegt mir. Es kam mir so wahnsinnig viel auf in den 70er, 80er Jahren und ich habe auch sehr viel ausprobiert, ganz viele verschiedene Sachen ausprobiert und wusste dann eines Tages, jetzt musst du dich entscheiden. Du kannst nicht von allem ein bisschen, sondern du musst eins gründlich machen. Und da habe ich das andere dann gelassen, wie das war, die NLP und solche Sachen. Und habe mich auf Qigong konzentriert, weil das natürlich unser menschliches Instrument ideal vorbereitet oder ideal unterstützt für die Stimme. Ja, weil es eben auch um Balance die ganze Zeit geht, um Wohlgefühl. Ja. Und Balance zwischen Yin und Yang und da steckt so wahnsinnig viel drin. Ich habe dann mal auf einem Piwok-Kongress in Belgien einen Workshop gemacht über die 5 Elemente und Stimme. Und da kam die Janine L. Chapman, die damals berühmteste Gesangspädagogin, die jetzt heute noch an der Met unterrichtet, dazu, erste Reihe. Und sie war so begeistert und gratulierte mir so herzlich und so begeistert zu diesem Ansatz, ja. Das auch miteinander weiter zu verbinden. Also ich mache im Winter noch online Qigong-Kurse. Ja, und meine Website ist ja auf meinem Namen drin. Da kann man sich informieren. Und im Sommer mache ich noch ein paar Präsenzkurse hier in Salzburg. Und im Winter dann einmal im Monat online Qigong mit Stimme. Immer mit Stimme.
Ja,
ja, das hat sich ja auch ein bisschen eingebürgert. Und ich baue es in jede Therapie ein, zum Beispiel in Form der Lebensschaukel, ja, oder Yin-Yang, Rechts-Links-Bewegungen, oder eben Körperaktivität und geistige Aktivität oder eben Körper- und Stimmfunktion. Und begrenze nicht hier. Aber ich möchte sagen, ich habe auch vor allen anderen Respekt und auch funktionellen, ja? Funktionellen. Ja, jede Methode, die was bewirkt, einen Wirkfaktor in sich trägt, hat ihren Respekt verdient. Und ja, also wie gesagt, Johansson sagte, wer heilt, hat recht. Punkt.
Ach, schön, es ist toll, dir zuzuhören. Und wenn ihr draußen Lust habt, mehr über Eva Marie zu erfahren, dann schaut doch einfach in die Footnote. Da findet ihr alle Informationen zu der integrativen Stimmarbeit, vielleicht auch zum Qigong-Kurs. Und schaut doch mal vorbei. Eva Marie macht ganz großartige Arbeit. Eva Marie, es ist leider soweit. Wir müssen den Podcast langsam zum Ende bringen. Aber ich hab noch eine kleine Frage.
Bitte gern.
Den Zuhörenden, die gerade lauschen, die gerade lernen, in einer Zeit, in der so vieles laut, schnell und extrem leistungsorientiert ist, und die gerade mit ihrer Stimme oder mit den Stimmen von anderen arbeiten, was würdest du denen mitgeben, auf den Weg geben wollen?
Ich kann nur sagen, mein eigenes Motto, Brücken bauen. Brücken bauen zwischen Menschen, zwischen Therapie und Pädagogik. Wobei die Brücke ganz klar definiert ist. Oh ja, ich habe manchmal auch Ärger deswegen. Ja, es gibt ein Mittelteil, ja, die Therapie, die will enden mit einer gesunden Stimmfunktion. Und das will die Gesangspädagogik als Ausgangsbasis haben, hat sie aber nicht. In seltensten Fällen, ja. Und deswegen gibt es da einen Mittelteil, wo beide Bereiche daran interessiert sind, dass das gut funktioniert, die Brücke darüber. Das ist so wichtig, dass, und das machst du, Schaffers Andersen, ganz hervorragend, und du machst ja sogar die Brücke zur Wissenschaft auch so toll. Ja, ich höre ja öfter mal rein in deine, was du so anbietest im Internet, und finde das ganz toll. Ja, Brücken bauen zu den anderen, ja, euch nicht abgrenzen, sondern wirklich aufmachen, ja, und schauen aus diesem Geben und Nehmen, das ist ja wieder Balance, Geben und Nehmen, ja, da entstehen neue Dinge, oder mein Bild ist ja die Senkrechte und die Waagrechte, ja, in dieser Begegnung von zwei Kräften, das haben wir hier, genau hier auch, aber im Leben auch. Gerade im Softe-Prinzip ist ja so lebendig für mich. Mache ich ja jetzt am 8. Mai. Oder lade ich euch alle ein, ja? Jetzt möchte ich noch einen Vorteil haben. Ja, ein Softe-Webinar bei Prolog am 8. Mai. Ja, wenn ihr da zuhören kommt und zuschauen kommt, da freue ich mich. Ja, denn ja, das wäre mir dann ein richtiges, echtes Geschenk, wenn ihr da denkt, oh ja, da gehe ich noch mal dahin. Ja, aber Webinare mache ich jetzt sehr gerne. Kann ich doch noch ein bisschen was rübergeben. Ja, und ich antworte auch sehr gerne auf Fragen. Mein lieber Michael, ich danke dir sehr, sehr herzlich. Du bist ein großartiger, wunderbarer Kollege. Ich schätze dich sehr, danke dir für deine tolle Arbeit und fühle mich mit allen verbunden, die auf diesem Feld des Singens, ja auch des einfachen Singens arbeiten. Weil die Musik ist es, was uns verbindet. Ja? Wer liebt nicht Happy Birthday to You? Wer liebt nicht Summertime? Ja? Wer liebt nicht, was soll ich jetzt noch sagen? Also, ja. Und die Verbindungen zu erhalten und zu pflegen, das wünsche ich uns allen. Und wie gesagt, Brücken bauen ist mein Motto. Und wenn ihr es übernehmen wollt, dann gerne.
Vielen Dank, liebe Eva Marie. Oh. Vielen Dank auch an dich, dass du wieder zugeschaut und zugehört hast hier im Stimmenkonto-Podcast. Und lass uns gerne wissen, wie es dir jetzt nach dem Podcast geht. Was hast du für Fragen, für Impulse? Schreib es drunter. Wir sind ganz gespannt auf dich. Und wenn du Lust hast, schalte doch nächstes Mal wieder ein. Da ist auch ein ganz, ganz spannendes Thema. Und das ist mal was ganz, ganz anderes. Aber sei gespannt. Bis zum nächsten Mal hier im Stimmenkonto-Podcast.
Der Stimmkontor-Podcast. Spannende Gespräche über Stimme, Sprechen und was unsere Welt bewegt. Der Podcast ist ein Projekt vom Stimmkontor Hannover. Wir bedanken uns für die Produktion bei Daniel Sallinger.